Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Mitarbeiter der Berliner Zeitung, sie kommen nicht zur Ruhe. Statt unter neuer Führung am inhaltlichen Profil des Blattes und einer vorwärtsgewandten Digitalstrategie arbeiten zu können, ist die Berliner Zeitung selbst zum Thema der Berichterstattung geworden. Besser gesagt, ihr neuer Eigentümer, Holger Friedrich. Der war inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, was er auch einräumt und was Jahre her ist. Aber auch jetzt als Neuverleger wirft sein Verhalten die eine oder andere Frage auf. Mögliche Antworten und den Stand der Diskussion um Holger Friedrich gleich in unserer Sendung, in der wir zudem in die USA schauen, wo der Schutz von Whistleblowern in Frage gestellt wird, und zwar von Präsident Donald Trump höchst selbst. Und wir sprechen mit der Online-Kolumnistin und Feministin Margarete Stokowski über, ja, was wohl Hass gegen über Frauen im Netz. Peter Bernstein, das soll der Deckname von Holger Friedrich während seines dreijährigen Wehrdienstes bei der Nationalen Volksarmee der DDR gewesen sein. Das hat die Welt am Sonntag enthüllt. Mit seiner Frau Silke Friedrich zusammen ist Holger Friedrich seit nicht allzu langer Zeit Besitzer der Berliner Zeitung, eines Blattes, das sich nach der Wende sehr rigoros von allen Redakteuren trennte, die mit der Stasi zusammengearbeitet hatten. Claudia van Laak ist unsere Landeskorrespondentin in Berlin. Frau van Laak, wie reagiert denn die Redaktion auf die Enthüllungen der Welt am Sonntag?
Na, zunächst sind die Redakteurinnen und Redakteure wirklich aus allen Wolken gefallen, denn alle, das ist eben nicht nur die Berliner Zeitung, gehört auch die Boulevardzeitung Berliner Kurier dazu, Mitarbeiter der Druckerei, insgesamt 400 Leute, alle haben wirklich Luftsprünge gemacht, als im September Holger und Silke Friedrich verkündeten, sie kaufen den Verlag. Die Mitarbeiter sind seit Jahren gebeutelt, der Verlag ist ja durch verschiedene Hände gegangen, die Redaktion wurde ausgeblutet, es gab Entlassungswellen. Und Anfang des Jahres haben viele schon gesagt, ach, die Berliner Zeitung, die gibt's nicht mehr lange. Und dann die Aufbruchstimmung mit dem neuen Verleger-Ehepaar, Holger und Silke Friedrich. Und jetzt plötzlich, umso tiefer ist natürlich dieser Fall durch die Enthüllung der Stasi-Mitarbeit. Heute schreiben die beiden Chefredakteure Jochen Arns und Elmar Jehn in eigener Sache. Ich zitiere mal, wir werden Fakten sammeln, wir wollen die Opfer und die Täterakten einsehen. Die Berliner Zeitung werde über den Fall berichten, wie sie auch sonst berichten würde, journalistisch klar und unabhängig, so sagen es die Chefredakteure.
Holger und Silke Friedrich hatten ja bei ihrer Übernahme der Zeitung ein Manifest in der Berliner Zeitung selbst veröffentlicht, das bei den meisten Beobachtern für Kopfschütteln gesorgt hat, unter anderem, weil zum Beispiel Egon Krenz gelobt wurde oder weil den, Zitat, etablierten Parteien abgesprochen wurde, mit den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft umzugehen. Sind Holger und Silke Friedrich denn jetzt so eine Art besorgte Bürger, allerdings von links?
Das würde ich nicht sagen. Also dieses Manifest, das würde ich nicht so auf der Links-Rechts-Achse einordnen wollen. Der Text ist einfach sehr lang. Er ist sehr verschwurbelt, in sich widersprüchlich, unverständlich, konfus, ohne roten Faden. Frau Baetz, vielleicht darf ich mal einen Satz zitieren. Vielleicht bietet der sich zusehends leerende Kalender des Bundeskanzleramtes Gelegenheit zur kritischen Reflexion im erweiterten Sinne des Heimatschutzes, falls notwendig auch unter Nutzung der Richtlinienkompetenz. Also, was soll das heißen? Niemand weiß es. Und in diesem Fall hätte wirklich die Chefredaktion die Aufgabe gehabt, entweder das Manifest zu stoppen oder es zu redigieren. Im Moment wird wirklich überall gespottet. Schade.
Ja, das heißt, es war nicht redigiert. Zweifel daran kann man dann haben, ob die beiden Verleger wissen, was Journalismus ist und wie er funktioniert?
Sie scheinen es nicht zu wissen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die beiden sind ja branchenfremd, eher IT-Unternehmer, sie Eventveranstalterin, zuletzt Geschäftsführerin einer Privatschule. Sie müssen das nicht wissen. Sie können sich aber oder sie sollten sich ja eigentlich auf ihre Rolle als Eigentümer des Verlages beschränken und diejenigen ihre Arbeit machen lassen, die es können, nämlich die Journalistinnen und Journalisten der Berliner Zeitung. Aber sie haben ja eingegriffen in die Berichterstattung. Beispiel, die Berliner Zeitung hatte vor kurzem eine Jubeltitelgeschichte über ein ostdeutsches Erfolgsunternehmen, das heißt Centogene aus Rostock. Und was wir jetzt wissen an diesem Unternehmen, ist der Verleger Friedrichs beteiligt. Er ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrates. Das hat die Zeitung nicht transparent gemacht. Auch heute dazu Aufklärung auf Seite 2. Zitat: Wir werden unsere Berichterstattung ausnahmslos darauf prüfen, ob geschäftliche Interessen des Verlegerpaars davon berührt sind. So schreiben die Chefredakteure heute.
Noch vor den Enthüllungen der Welt am Sonntag hatten die beiden der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview gegeben. Dort hatten Silke und Holger Friedrich angekündigt, die Seite berlin.de, an dem sie ja inzwischen auch nach dem Kauf des Berliner Verlages beteiligt sind, zur Abwicklung bürgernaher Dienstleistungen zu nutzen. Das würde bedeuten, ein privates Medienunternehmen hätte Zugang zu Daten der Berliner, von den Meldedaten zum Beispiel. Ist das denn überhaupt realistisch, ein solcher Ansatz?
Also das ist Quatsch, wenn ich das sagen darf. Denn allein die Frage der Neuen Zürcher Zeitung, die zeigt wenig Sachverstand. Berlin.de ist ja nur die Plattform, über die sich wiederum die Berliner Verwaltung erreichen lässt. Also für die Abwicklung der Behördengänge, Bürgerämter, Kfz-Zulassung, Meldeämter, da sind natürlich die Behörden selber zuständig für diese Digitalisierung und nicht diese privatwirtschaftlich aufgestellte Plattform Berlin.de. Allerdings, die Frage ist schon erlaubt und die stellen auch viele seit Jahren: Warum ist überhaupt ein privates Unternehmen an Berlin.de beteiligt?
Nun ist die Welt am Sonntag, die das Ganze enthüllt hat, also die Stasi-Verbindungen, auch Mitbewerberin auf dem Berliner Zeitungsmarkt, wie der Verlag Axel Springer ja insgesamt. Also eine Enthüllung möglicherweise auch aus Gründen der Konkurrenz?
Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube eher nicht. Zum einen die Welt bzw. Welt am Sonntag, die ist ja mit Sicherheit keine direkte Konkurrenz zur Berliner Zeitung, erstens. Zweitens, einer der beiden Autoren ist Uwe Müller. Der beschäftigt sich schon seit langen Jahren mit dem Thema DDR-Vergangenheit, auch mit Staatssicherheitsfragen. Er kennt sich sehr gut aus, was die Akten angeht. Einige Coups hat er da gelandet. Also ihm jetzt vorzuwerfen, er hat das nur recherchiert, weil die Berliner Zeitung Konkurrenz ist von Springer, da würde man ihm, glaube ich, Unrecht tun.
Vielen Dank. Claudia van Laak war das, Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Berlin. Und wir bleiben in der Hauptstadt. Am vergangenen Mittwoch hatte dort der Rechtsausschuss des Bundestages gerade seinen Vorsitzenden abgewählt, den AfD-Abgeordneten Stefan Brandner. Und anschließend stellten sich, wie nach Ausschusssitzungen üblich, die Mitglieder den Fragen der Presse. Aber auch AfD-Hierarchen waren vor Ort, deren Äußerungen einmal mehr übers Wochenende nun viral gingen, wie man so schön sagt.
Entschuldigung, was ist das Wort Judaslohn
antisemitisch? Was ist das für eine dumme Frage?
Oh, wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen.
Also wirklich ziemlich dumme Fragen
was
von Ihrer Seite.
Einer hier? Von welchem Verein sind Sie denn?
Gott, das ist irgendwie dämlich. So, ich glaube, es ist jetzt auch alles ziemlich redundant.
Ausschnitte aus den Pressestatements der beiden AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland, zusammen mit ihrem Parteifreund Stefan Brandner, dem abgewählten Vorsitzenden des Rechtsausschusses. Sabine Amorde, Journalistin bei der Tageszeitung Taz, stand bei den Statements 2 Meter entfernt von Alice Weidel. Amorde erzählte bei der Deutschlandfunkkonferenz Formate des Politischen in Berlin, wie sie die Kommentare der 3 AfD-Politiker wahrgenommen habe.
Das ist natürlich eine Einschüchterung, eine Delegitimierung oder sagen wir mal ein Einschüchterungsversuch, muss man ja nicht wirklich so empfinden, eine Delegitimierung und so eine Verächtlichmachung der Kolleginnen und Kollegen, der da steht. Und das zielt natürlich viel weiter auf die Presse insgesamt.
Der Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion Christian Lüth wollte in dem Vorgang dagegen nichts Illegitimes erkennen. Er sagte, er habe nichts gegen kritische, scharfe, auch persönliche Fragen, aber etwas gegen Suggestivfragen und wenn Journalisten ihre eigene Meinung unterbringen wollten. Die Befürchtung, dass ihnen bei Pressekonferenzen der AfD künftig das Wort entzogen werden könnte, wies Lüth zurück, relativierte aber im Gespräch mit Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner.
Unsere Pressekonferenzen, wo wir das Hausrecht haben, da setze ich mich ganz stark dafür ein, dass selbstverständlich alle Fragen gestellt werden können, wenn sie denn der Wahrheitsfindung dienen. Und da wird niemand...
Ja, das ist ja ein Unterschied. Also entweder sagen alle Fragen oder sie machen da eine Einschränkung.
Nein, das ist kein Unterschied. Also ich finde schon, wenn jetzt in einem Plenum von Journalisten Fragen gestellt werden, dann dürfen alle Fragen gestellt werden. Das ist überhaupt kein Problem.
Dass AfD-Gliederungen bereits mehrmals Journalisten von Pressekonferenzen und Parteiveranstaltungen ausgeschlossen haben, räumte der Fraktionspressesprecher ein. Nach den Pressestatements am Mittwoch hatte sich Lüth allerdings einzelne Journalisten herausgegriffen und bei Twitter an den Pranger gestellt, versehen mit dem Hashtag Lügenpresse. Dieses pauschale Urteil verteidigte er so.
Jeder bedient die Meinung seiner Klientel. Und wenn unsere Anhänger meinen, dass es Probleme gibt in der Medienlandschaft dann verstehen wir das und nehmen wir das auch so auf.
Sein Vorgehen begründete Christian Lüth auch damit, dass er manchen Journalisten eine gewisse Feindseligkeit seiner Partei gegenüber unterstelle. Feindliche Angriffe in Form von falschen Vorwürfen und Drohungen Journalisten gegenüber kommen dagegen oft von AfD-Politikern selbst. Die AfD hat die Weidel-Zitate dumm und dämlich nach der Ausschusssitzung selbst gefilmt und veröffentlicht. Taz-Journalistin Sabine Amorde sieht darin Methode.
Es ist eine Vermutung von mir, dass es auch sein könnte, dass das letztendlich, ich meine, das wurde ja gefilmt, dann wurde es auf den sozialen Netzwerken gepostet und dass das natürlich auch eine Nachricht an die eigenen Leute ist. Also guckt mal hier, wie wir es der Hauptstadtpresse hier zeigen.
Ob das Strategie war, sagte Fraktionspressesprecher Lüth nicht. Weidel und Gauland machen ihre Politik, wie sie wollen. Da überschätze man seinen Einfluss.
Ein Beitrag von Stefan Fries war das über die Medienstrategie der AfD.
Medias Res. 60 Sekunden für
Jim Egan from the BBC in London. I'm the chief executive of BBC Global News. Fake news is definitely a big issue.
Ich bin der Geschäftsführer von BBC Global News. Fake News sind definitiv ein großes Problem. Wir reagieren darauf, indem wir umso mehr Wert auf echte Nachrichten legen. Die BBC muss ihre Arbeit nicht verändern, sondern sich umso mehr für Prinzipien wie Genauigkeit, Ausgewogenheit und Unparteilichkeit engagieren. Im Journalismus ging es immer darum, Menschen mit verschiedenen Meinungen abzubilden. Aber das ändert sich gerade. Bei Themen wie der Masernimpfung oder dem Klimawandel ist die BBC nicht mehr unparteiisch. Wir wissen, dass die Wissenschaft zu beidem einen klaren Standpunkt hat. Zusätzlich zu unserer Berichterstattung bieten wir auch Trainings- und Informationskampagnen an, vor allem wenn in Ländern wie Nigeria oder Indien Wahlkampf ist. Wir helfen Medienprofis, Fake News zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie sich ausbreiten.
Spotting and also responds to fake news before it starts to spread.
Margarete Stokowski ist eine der bekanntesten Feministinnen Deutschlands. Nicht nur, aber auch wegen ihrer Kolumne auf Spiegel Online. Und sie ist dadurch besonders angreifbar. Nicht nur als öffentliche Person, sondern dezidiert als öffentliche Frau. Ich fragte sie vor dieser Sendung, warum sie glaubt, dass Frauen besonders viel Hass im Netz auf sich ziehen.
Alle Gruppen, die gesellschaftlicher Diskriminierung insgesamt ausgesetzt sind, sind diesem sogenannten Hass im Netz ganz besonders ausgesetzt. Also ich sage immer sogenannter Hass im Netz, weil dieser Hass ja nicht unbedingt im Netz bleibt, sondern teilweise auch sehr reale Folgen hat für die Betroffenen. Wenn zum Beispiel Adressen veröffentlicht werden und dann Leute vor der Tür stehen oder Briefkästen beschmiert werden oder so. Und diese Fälle von Morddrohungen und so werden oft öffentlich, wenn Leute betroffen sind, die bekannter sind, also Politiker, Politikerinnen oder auch angesehene männliche Journalisten. Aber man muss schon sagen, es sind wesentlich mehr Leute betroffen, als der Öffentlichkeit oft bekannt wird. Also Journalistinnen mit Migrationshintergrund, Transpersonen oder alle möglichen Minderheiten, die sowieso schon Diskriminierung ausgesetzt sind, die betrifft dieser Hass noch wesentlich stärker als männliche, weiße Journalisten üblicherweise.
Was ist Ihnen denn schon passiert?
Also ich habe seit ich angefangen habe, feministische Texte zu schreiben, ziemlich bald schon Morddrohungen erhalten und alle möglichen Arten von Gewaltandrohungen. Es haben Leute häufiger schon angekündigt, auf Lesungen von mir aufzutauchen oder mich in der jeweiligen Stadt irgendwo abzufangen, wenn ich da hinkomme für eine Veranstaltung. Also ja, im Großen und Ganzen die ganze Palette, nur noch nichts Körperliches bisher.
Wie reagieren Sie dann auf solche Drohungen? Schalten Sie die Polizei ein zum Beispiel?
Ja, also bei Drohungen gebe ich das immer an meine Anwältin weiter und die zeigt das dann an. Ich muss das dafür dokumentieren, also man braucht Links und Screenshots und das alles. Es macht natürlich Arbeit, das zu dokumentieren.
Und was passiert dann?
Ja, meistens nicht viel. Also erstens dauert es üblicherweise Monate, bis man irgendwas hört. Und die Arbeit der Ermittlungsbehörden ist teilweise bizarr schlecht. Also ich hatte mal ein Beratungsgespräch, als es sehr konkrete Drohungen gegen mich gab, die man als Vergewaltigungs- oder Morddrohungen interpretieren konnte. Und mir wurden so Sachen geraten wie, ja, posten Sie nicht Ihren Standort im Internet. Das mache ich natürlich ohnehin nicht. Und gehen Sie nicht abends im Dunkeln alleine raus. Nicht alleine unterwegs sein, was natürlich faktisch nicht funktioniert. Und wenn doch, dann nehmen Sie am besten immer eine Taschenlampe mit. Und wenn Ihnen was komisch vorkommt, rufen Sie die 110.
Das heißt, Sie fühlen sich als Publizistin in unserem Land eigentlich nicht geschützt, kann man das so sagen?
Wir sind nicht geschützt, das kann man ganz eindeutig so sagen, ja.
Wenn man jetzt von diesen, sagen wir doch, extremeren Drohungen mal absieht und auch von den üblen Kommentaren, die gerade, wenn es um Frauenthemen geht, im Netz gibt es auch ja wiederkehrende Trollangriffe, wo Sie den Eindruck haben, da vernetzen sich verschiedene Arten von Männern sozusagen, um auf Frauen gezielt loszugehen?
Also man kann natürlich nicht immer herausfinden, was jetzt der Auslöser einer solchen Welle ist. Ja? Also diese Angriffe kommen häufig in Wellen und manchmal kriegt man das raus, dass in einem Nazi-Blog oder von irgendeinem rechten Journalisten oder so was geschrieben wurde. Es gab jetzt kürzlich erst vor ein paar Tagen den Fall, dass ein rechter Blogger, den die Zeitung Die Welt beschäftigt, sich Leute rausgepickt hat und die dann von Wellen von Drohungen überschüttet wurden. Da kann man dann ziemlich klar sagen, dass das aufgrund dieses ursprünglichen Tweets oder Textes von der jeweiligen Person war. Aber man kann das nicht immer so genau sagen.
Das heißt, auch Journalisten mischen mit. Enttäuscht Sie das?
Naja, sagen wir mal so, es überrascht mich nicht. Ja. Also einerseits ist es so, dass viele JournalistInnen oder auch AutorInnen oder AktivistInnen und politisch aktive andere Personen sehr im Fokus dieser Hassangriffe stehen, aber andererseits werden die eben auch ausgelöst von Leuten, die publizistisch tätig sind. Und die wissen natürlich oft ganz genau, in welchem Graubereich sie sich bewegen müssen, um nicht strafrechtlich verfolgt zu werden. Aber es reicht oft, dass die zum Beispiel darauf hinweisen, ja, folgende Aktivistin hat dies und das mal getwittert. Die arbeitet übrigens bei einem Verein, der öffentlich gefördert wird. Und dann fangen Leute halt an, diese Aktivistin zu verfolgen. Sie veröffentlichen die Adresse, sie melden sich bei der Arbeitsstelle, sie melden sich bei dem jeweiligen Ministerium, das diesen Verein irgendwie fördert oder so. Also diese Angriffe passieren dann durch anonyme Leute und die werden ausgelöst durch Leute, die aber unter Klarnamen journalistisch arbeiten, ja.
Es ist natürlich schwierig, dann aber auch gegen die Journalisten, die sowas anzetteln, sage ich mal, vorzugehen, eben weil sie sich so, ja, so uneindeutig und sehr vorsichtig gezielt verhalten.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil man denen im Grunde juristisch jetzt nicht nachweisen kann, dass sie einen rechten Mob aufgestachelt haben. Aber jeder vernünftige Mensch, der sich die Sache anschaut, sieht, dass das so ist.
Meinte die Feministin und Journalistin Margarete Stokowski. Und wir gehen ins Ausland. Morgen geht es in den USA in eine weitere Runde bei den Anhörungen zur Ukraine-Affäre, die zu einem Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump führen könnten. Die Affäre ins Rollen gebracht hatte ein anonymer Whistleblower, was eine neue Debatte in Amerika über die Aufgabe und den Schutz von Whistleblowern in Gang gebracht hat, Thilo Kössler berichtet.
Es war der 25. Juli, als Donald Trump mit dem ukrainischen Staatspräsidenten telefonierte. Als Volodymyr Selinski die dringend benötigte Militärhilfe aus den USA ansprach, sagte Trump plötzlich, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Mindestens 8-mal drängte er den Gesprächspartner in Kiew, er möge ihm belastendes Material über seinen politischen Rivalen Joe Biden besorgen. Heute lautet der Vorwurf, Donald Trump habe Selinski quasi erpresst und die Auszahlung von $400 Millionen an Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt. Genau diesen Verdacht äußerte der Whistleblower oder die Whistleblowerin gegenüber den Vorgesetzten, die diese Beschwerde postwendend weiterreichten. Jetzt hat Donald Trump ein drohendes Impeachment-Verfahren am Hals und will vom Schutz für Whistleblower nichts mehr wissen. Er will die Identität lüften.
I want to find out who is the whistleblower.
Die republikanischen Abgeordneten im Untersuchungsausschuss folgten der neuen Linie Donald Trumps auf dem Fuße. Sie fordern, den Whistleblower befragen zu dürfen. Steve Hasegawa sieht darin einen eklatanten Bruch des impliziten Geistes der Schutzbestimmungen für Whistleblower. Hasegawa ist Mitglied der renommierten US-Anwaltskanzlei Phillips & Cohn, die seit 20 Jahren den Rechtsbeistand von Whistleblowern übernimmt. Er ist in seinem Büro in San Francisco zu erreichen. Es gibt Bundesgesetze und Gesetze einzelner Bundesstaaten zum Schutz von Whistleblowern. Es gibt spezielle Gesetze für Regierungsmitarbeiter und für Mitglieder der US-Geheimdienste, die zu anonymen Informanten werden. Der Whistleblower in der Ukraine-Affäre arbeitete für die CIA. Diese Gesetze schützen Whistleblower ausdrücklich vor Entlassung oder anderweitigen Konsequenzen, wenn sie unter Einhaltung der Dienstwege Fehlverhalten von Amtsinhabern, Vorgesetzten oder Kollegen zur Anzeige bringen. Doch der Schutz der Identität, eine Garantieerklärung für die Wahrung der Anonymität der Informanten, gibt es laut Steve Hasegawa nicht.
Wegen des Schutzes vor Vergeltungsmaßnahmen denke ich, dass die Bundesgesetze, die für Mitarbeiter der Geheimdienste gelten, auch die Identität des Informanten schützen sollten. Aber ich muss betonen, dass das noch nicht wirklich klar ist.
Steve Hasegawa hält ein gesetzlich verankertes Recht auf Anonymität für Whistleblower für dringend geboten. In der aufgeheizten Debatte rund um die Ukraine-Affäre scheint eine entsprechende Initiative im Kongress aber derzeit unvorstellbar zu sein.
It is critically important. A lot of crime and misconduct.
Der Schutz der Identität von Whistleblowern ist absolut wichtig. Viele kriminelle Vergehen, eklatantes Fehlverhalten oder Korruption finden im Dunkeln und hinter verschlossenen Türen statt. Gesetzen kann nur zur Durchsetzung verholfen werden, wenn es Zeugen gibt, die bereit sind, auszusagen. Und wir sollten diese Leute, die den Mut haben, Fehlverhalten und Verbrechen zu benennen, nicht vor die Wahl stellen. Job und persönliche Sicherheit oder das Beste für das Land.
Steve Hasegawa erinnert daran, dass es grundsätzlich mit vielen Risiken verbunden ist, sich mit vertraulichen Informationen an Vorgesetzte, an Gerichte oder an Medien zu wenden. Im konkreten Fall des Whistleblowers, der Donald Trumps Drohgebärden gegenüber dem ukrainischen Präsidenten zum Anlass einer anonymen Beschwerde nahm, hielt es Hasegawa geradezu für fahrlässig und lebensbedrohlich, die Identität zu lüften.
In dieser politisch aufgeheizten Atmosphäre, in der es Drohungen mit Gewalt gibt gegen Leute, die hochanständige Dinge tun, in diesem Umfeld wäre es wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn die Identität des Whistleblowers auffliegen würde.
Gleichzeitig wäre die Preisgabe der Identität ein absolut falsches, ein fatales Signal für all jene, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auf Anonymität angewiesen sind, wenn sie Missstände anprangern wollen.
Ich glaube, dann würde es noch mehr Korruption geben, noch mehr Rechtsbrüche und vor allem noch mehr Fälle, in denen die Gesetze zum Schutz der Whistleblower unfair angewendet werden.
Der Whistleblower, der die Ukraine-Affäre anstieß, kann unterdessen nur darauf hoffen, dass die Zusicherung des demokratischen Ausschussvorsitzenden Adam Schiff Bestand hat, dass alles getan wird, um die Anonymität zu wahren.
Ein Beitrag von Thilo Kössler aus Washington und von der Hauptstadt der USA nun in den Chiemgau.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Grüß Gott, mein Name ist Norbert Pangerl. Ich bin Politikredakteur beim Traunsteiner Tagblatt und wir berichten morgen über den Ausnahmezustand in Österreich. Dort halten Starkregen und Schnee die Menschen in Atem. Es gibt Tote. Und das ist für uns als grenznahe Zeitung natürlich sehr interessant. Und wir blicken in die betroffenen Regionen, welche aktuellen Entwicklungen es dort gibt und beleuchten natürlich auch, ob sich das Ganze in den nächsten Tagen auch auf Bayern auswirken könnte.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und noch eine Meldung zum Schluss haben wir für Sie. Ab 2021 könnte der Rundfunkbeitrag in Deutschland steigen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur schlägt nämlich die aus unabhängigen Experten bestehende Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die sogenannte KEF, in einem noch vorläufigen Entwurf eine Anhebung auf 18,36 Euro pro Monat vor. Derzeit sind es pro Haushalt ja monatlich 17,50 Euro. Es handelt sich noch nicht um den endgültigen Bericht der Kommission, den sie ja in gewissen Abständen vorlegt. Zunächst sollen Anhörungen folgen. Die abschließende KEF-Empfehlung wird Anfang 2020 erwartet. Das letzte Wort haben dann ohnehin die Bundesländer, die über die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags für ARD, ZDF und Deutschlandradio entscheiden. Aber das wissen Sie natürlich als regelmäßige Hörer von Medias Res. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Brigitte Beetz.